Kapitel 3 – Das Wasser wirkt wie Benzin. Arthur de Daniez, der 44-jährige Präsident der Generalkonferenz, arbeitete noch spät am Abend des 30. Dezember 1902. In einer kurzen Pause plauderte er zuerst mit seinem jungen Bürohelfer und dann mit I.H. Evans, dem Geschäftsführer des Revue & Herald Verlagshauses. Es war ein warmer Winterabend, typisch für Michigan, still und ohne Schnee. Die beiden Männer führten ein angeregtes und entspanntes Gespräch. In einem ansonsten düsteren Jahr schien zumindest der Revue prächtig zu gedeihen. Er war das größte und modernste Verlagshaus in Michigan und die Bilanzen versprachen für 1902 saftige Gewinne. Für eine Gemeinschaft, die in Battle Creek mit finanziellen Problemen kämpfte, war das eine frohe Botschaft. Einen Block weiter in der Washingtonstraße läutete die Tabernakelglocke zur Gebetsversammlung. Daniels mag auf die Uhr gesehen und entdeckt haben, dass es schon 7:30 Uhr war. Das sollte die letzte Routinehandlung dieses Abends sein. Augenblicke später gingen die Lichter aus, weil die städtische Stromversorgung plötzlich ausfiel. Von der anderen Seite der Straße drang ein greller Schein, der jemand, der den Brand des Krankenhauses miterlebt hatte, nicht im Zweifel ließ. Beide Männer rannten zur Tür. Das Hauptgebäude des Revue & Herald stand in Flammen. Als Daniels und Evans die Straße erreichten, brannte die gesamte Druckerei lichterloh. Es war ein schrecklicher Anblick. Immer wieder vernahm man Explosionen, wenn die Fenster in den überhitzten Büros barsten. Es war eine seltsame, apokalyptische Nacht, erfüllt von den Schreien der Feuerwehrmänner, dem Lärm der Pumpen und gezeichnet von Bergen von Glas und dicken Wasserströmen, die wirkungslos im Feuer verpufften. Von Zeit zu Zeit konnte man das Krachen der schweren Maschinen hören, wenn die Fußböden nachgaben und die besten Druckmaschinen Michigans in das Inferno darunter stürzten. 53 Jahre der Mühe und Opfer sowie teuer erkaufte Ausrüstung waren mitgerissen, wie von einer unbändigen Lawine dahin. Übrig blieben zerbrochenes Eisen und geschmolzene Lettern. In kaum einer Stunde war alles vorbei. Das Revue & Herald Verlagshaus samt den erhofften Gewinnen für 1902 war untergegangen. Zu sehen waren noch Kohlenreste und zerbrochene Ziegel samt den adventistischen Druckpressen, die inmitten der geschmolzenen Platten von Kellogg's Living Temple herumlagen. Aus. Innerhalb eines einzigen Katastrophenjahres waren zwei große Institutionen der STA-Gemeinschaft in Rauch aufgegangen. Feuerwehrhauptmann Weeks von Battle Creek fasste es in folgende Worte: Es ist etwas Merkwürdiges an euren adventistischen Bränden. Das Wasser, das man darüber schüttet, wirkt eher wie Benzin. Mehrere Wochen lang hing eine unheimliche Erinnerung über Battle Creek, die es unmöglich machte, das Geschehene zu vergessen. Während der Feuersbrunst hatte ein großer Kohlenhaufen Feuer gefangen. Er brannte bis in den Februar hinein und erzeugte eine Rauchsäule, die stumm an Ellens Weitz Warnung erinnerte.
Wenn es keine Erneuerung gibt, wird Unheil über das Verlagshaus kommen und die Welt wird wissen, warum.
Nun war das gefürchtete Ereignis eingetreten und wochenlang war die Botschaft am Himmel von Michigan zu lesen.
Viele Jahre lang habe ich eine schwere Last für unsere Institutionen getragen,
schrieb Ellen White nach Erhalt des traurigen Telegramms.
Manchmal dachte ich, ich würde keine großen Versammlungen mehr besuchen, denn meine Botschaften scheinen, nachdem die Versammlungen vorbei sind, bei den leitenden Brüdern nur wenig Eindruck zu hinterlassen.
Sie sprach traurig davon, wie sie solche Versammlungen verließ.
Niedergedrückt, wie ein Karren unter den Garben.
Als sie wie betäubt auf das dünne gelbe Telegramm mit seiner schrecklichen Nachricht in feinsäuberlichen Buchstabenreihen starrte, mag sie sich an jenen fernen Tag erinnert haben, als das Verlagswerk seinen Anfang nahm, an jenem Sommertag im Jahr 1849. Damals genügte eine ausgefranste Reisetasche, um die gesamte Ausgabe von Present Truth zu verpacken. Ihr Mann, James, schwang sich das Bündel auf die Schultern und ging fast 25 Kilometer zu Fuß nach Middletown in Connecticut und wieder zurück. So lange war es her, so unglaublich lange. Das Werk hatte mit jener außerordentlichen Kraft begonnen, die nur die Opferbereitschaft verleiht. Doch ein Jahrzehnt nach dem anderen war ins Land gezogen. In diesen Jahren entwickelte das Volk Gottes eine Gewohnheit, die es wiederholt der Gelegenheit beraubte, den Himmel noch zu Lebzeiten zu erlangen. Es hatte gelernt, die Ratschläge Gottes zu übergehen, wenn diese nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Jetzt war das Werk um Jahre zurückgeworfen. Wenn sich die Gemeinde mit dieser Gletschergeschwindigkeit fortbewegte, müsste die Welt noch sehr lange auf die Wiederkunft Jesu warten. Ehedies, die Worte hingen wie Rauch über Battle Creek. Darin lag eine Lehre für die Menschen, die sich selbst die Übrigen nannten. Eine teure Lehre, erkauft auf Kosten zweier Institutionen. Würden sie letztlich lernen, um des Werkes willen nach dem Plan Gottes zu handeln? Das war eine Frage, die Dr. Kellogg für immer zu beantworten schien. Er war von Ellen White wiederholt davor gewarnt worden, dass seine neue Theologie ihn und alle seine Anhänger auf gefährliche Pfade führen würde. Die Gemeinschaft hatte es abgelehnt, sein Manuskript zu drucken. Er war auf eigene Faust vorangegangen. Und nun lag das Review and Herald Verlagshaus unter einer Rauchsäule, die den winterlichen Himmel verschmutzte. Der Verstand sagte jedem, dass darin eine Botschaft für Dr. Kellogg lag. Doch er stand im Begriff, die Macht einer Entscheidung zu demonstrieren, die von der Wahrheit, die man verworfen hat, immer weiter wegzieht. Eine seiner ersten Handlungen bestand darin, eine außenstehende Druckerei mit dem Druck seines Manuskripts zu beauftragen. Kellogg hatte die leitenden Brüder der Gemeinschaft sehr direkt herausgefordert. Schon bald wurde es offenkundig, dass das Spiel um mehr ging als die Herausgabe eines Buches. Es ging in der Tat um die Beherrschung der Generalkonferenz. Wie Ausschüsse manipuliert werden können. Am 28. Juni 1905 veröffentlichte Ellen White, noch während ihres Aufenthaltes in Kalifornien, das bestürzendste Zeugnis, das sie je an die Gemeinde richtete. Darin sagte sie unverblümt, dass ein Plan bestehe, um die Kontrolle über das Eigentum und die Struktur der Gemeinschaft zu erlangen. Es handelt sich um ein so erstaunliches Schriftstück, dass ich die einführenden Worte hier originalgetreu wiedergeben möchte. Eine feierliche Warnung, San Jose, Kalifornien, 28.06.1905.
Ich möchte an unser Volk in nah und fern eine Warnung richten. Von jenen, die an der Spitze des ärztlichen Werkes in Battle Creek stehen, werden Anstrengungen unternommen, um die Kontrolle über Eigentum zu erlangen, über das sie aus der Sicht des Himmels rechtmäßig nicht verfügen. Ich schreibe jetzt, um Prediger und Laien vor der Verführung durch jene zu schützen, die diese Anstrengungen unternehmen. Es wird in betrügerischer Weise daran gearbeitet, sich Eigentum heimlich anzueignen. Ich werde keine Namen nennen, aber es gibt Ärzte und Prediger, die von der Verführungskunst des Vaters der Lüge beeinflusst worden sind.
Das wäre schon erschreckend genug gewesen, doch was im nächsten Abschnitt folgt, lässt einen geradezu erstaunen.
Ich habe an viele Ärzte und Prediger Warnungen geschickt, und nun muss ich alle unsere Gemeinden warnen, damit sie vor Männern auf der Hut sind, die ausgesandt werden, um das Werk von Spionen in unseren Vereinigungen und Gemeinden zu verrichten. Ich kann jetzt nicht alles genau benennen, aber ich sage unseren Gemeinden, hütet euch vor den Darstellungen, die aus Battle Creek kommen. Mächtige Werkzeuge haben dort heimlich und verstohlen gewirkt, um die Saat des Bösen zu säen.
Spione, mächtige Werkzeuge, hütet euch. Das ist nicht gerade die Sprache kirchlicher Kreise. In der kollegialen Atmosphäre eines typischen Gemeindeausschusses, wo selbst die ärgsten Streitfragen im Allgemeinen so mild wie möglich angesprochen werden, ist ihre Sprache etwas so zart wie ein Mitternachtsschrei. Etwas unglaublich Schlimmes war im Anmarsch. Jemand oder etwas versuchte, die ganze Adventgemeinde zu beherrschen. Es kam von innen. Männer, die vorgaben, an die Lehren der Adventgemeinde zu glauben, sannen in Wirklichkeit auf deren Veränderung, und Ellen White enthüllte das in sehr ungeschminkten Worten.
Es gibt Männer, die die Wahrheit lehren, die aber nicht nach Vollkommenheit vor Gott streben. Sie versuchen, ihre Mängel zu verbergen und ermuntern zu einer Entfremdung von Gott.
Das Bild lässt frösteln. Diese Leute täuschten etwas vor, was sie nicht waren. Es handelte sich um kein gelegentliches Missverständnis. Hier war eine Gruppe am Werk, die versuchte, ihre Mängel zu verbergen, während sie kräftig darum bemüht war, Anhänger zu gewinnen. Ellen White gibt uns einen Hinweis auf die Taktik, die angewandt werden sollte.
Sie schleichen sich unvermutet ein, werden sich schmeichelhafter Worte bedienen und mit verführerischem Geschick die Dinge falsch darstellen.
Es wäre verlockend, diese Feststellung mit einer Handbewegung abzutun. Quasi, so etwas kann es nicht geben. Denn die Geschichte bestätigt das Gegenteil. Ellen Whites Voraussagen bewahrheiteten sich vielmehr auf tragische Weise. In Battle Creek wurde eine ausgeklügelte Verschwörung in Gang gesetzt, die zunächst nur den Verschwörern selbst und der Botin Gottes, die deren Zusammenkünfte in nächtlichen Visionen sah, bekannt war. 1905 hatte man beinahe das Ziel erreicht. Das Battle Creek Krankenhaus wurde immer mehr und unerbittlich der Adventgemeinde entzogen. Unterdessen hatten Kellogg und seine Verbündeten eine intensive Kampagne begonnen, um Bruder Daniels, der Ellen White unterstützte, als Vorsteher der Generalkonferenz auszuboten. Das war nicht bloß eine harmlose Meinungsverschiedenheit. Das war bitterer Ernst. Wenn die Kräfte der Veränderung das erreichen könnten, würden sie die Adventgemeinde beherrschen. Die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten wurde als demokratisches Gebilde gegründet. Die örtlichen Gemeinden wählten Beamte durch Mehrheitsentscheidungen. In gewissen Zeitabständen wählten sie auch Delegierte für ihre Geschäftssitzungen auf Vereinigungsebene, in denen diese Delegierten als Vertreter der Ortsgemeinden die Führungskräfte der Vereinigung bestimmten. Die Vereinigungen ihrerseits sandten Abgeordnete aus, um die Leitung der Verbände, Unionen, zu bestellen. Und wenn die Generalkonferenz zur formellen Geschäftssitzung zusammentrat, wiederholte sich dieser demokratische Vorgang bei der Wahl für das Weltfeld. Das war ein brauchbares System, ähnlich den demokratischen Organisationen auf der ganzen Welt. Doch sie alle teilten ein gemeinsames Risiko. Das System war nicht vor Machenschaften jener gefeit, die das auszunützen verstanden. Das machte die Gemeinde für Menschen verwundbar, die mit der Adventgemeinde etwas anderes im Sinn hatten und entschlossen waren, die Dinge auf diesem Weg zu ändern. In der Politik gilt die Regel, dass eine wohlvorbereitete Minderheit oft eine unorganisierte und unvorbereitete Mehrheit manipulieren kann. Jemand stellt einen Antrag und schlägt eine Person für ein Amt vor. Sofort steht ein anderer auf und zeigt sich vom Vorschlag begeistert. Noch ein anderer stimmt ein, dann noch ein anderer, jeweils aus verschiedenen Ecken, bis der Anschein erweckt wird, als ob der Antrag auf eine breite Zustimmung stieße. Wenn das die nichtsahnende Mehrheit nicht durchschaut, kann es durch den bloßen Überraschungseffekt zu einer erfolgreichen Wahl kommen. Für alle, die die Adventgemeinde ändern wollten, schien die Richtung vorgezeichnet. Auf politischem Weg zu versuchen, die Kontrolle über den Verwaltungsapparat der Gemeinde zu erlangen. Wo es möglich wäre, sollten jene, die sich gegen Veränderungen stemmten, geschickt beiseite geschoben werden. Würden in der Leitung des Werkes Nachbesetzungen erforderlich, kämen nur jene zum Zug, die für Veränderungen eintraten. Einmal im Amt könnten diese neuen Leiter bequem einen Wandel herbeiführen, für den es niemals eine Mehrheit gegeben hätte. Auf jenen Gebieten, wo sie das Sagen hätten, würde die Gemeinde beginnen, die neuen Standpunkte wiederzuspiegeln. Das wiederum würde zu noch größeren Möglichkeiten führen. Mit der Fußspitze in der Türangel der Gemeinde könnten Kelloggs-Kräfte ein Zusammenspiel beginnen, indem sie sich gegenseitig in einflussreiche Stellungen wählten, in Ausschüsse von Schulen, Krankenhäusern, Colleges und Vereinigungen. Geduldig und heimlich könnten sich diese Kräfte festigen. Weit hergeholt, im Jahr 1906 schrieb Ellen White einen Brief an G.C. Tenney, in welchem sie eine Verschwörung beschrieb, in der sich Männer verbanden, um sich gegenseitig zu unterstützen. In seinem ausgezeichneten Büchlein 101 Questions on the Sanctuary and Ellen White, 101 Fragen über das Heiligtum und Ellen White, drückt es Bruder Robert W. Olson so aus. Das Krankenhaus verlor immer mehr jeden Bezug zur Gemeinschaft. Der Verlag war im Wesentlichen ein reines Geschäftsunternehmen geworden und ein paar Schlüsselfiguren übten durch eine verzahnte Leitung eine übermäßige Kontrolle über die Gemeinde aus. Setzte man solche Pläne in die Tat um, wäre es menschlich gesprochen nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Ansichten der Kellogg-Gruppe die Gemeinde beherrschen würden, wenn nicht die Mehrheit noch erwachte, solange sie noch eine Mehrheit darstellte. Das war das Albtraum-Szenario, das den Fortschritt der Gemeinde zum Stillstand bringen konnte, indem es alle Kräfte im internen Streit verbrauchte. Und wo immer so etwas geschähe, würde die Gemeinde aufhören, etwas zu Wege zu bringen. Auf der örtlichen Ebene würde eine Gemeinde, die dieser Art von Ränkespiel ausgesetzt ist, die klassischen Zeichen einer Gemeinde in der Krise entwickeln. Auf der Ebene der Institutionen wären die Wirkungen ähnlich. Obschon dem Namen nach adventistisch, wäre eine solche Einrichtung immer mehr handlungsunfähig und würde ein Bild vermitteln, das mit den adventistischen Ansprüchen zusehends in Widerspruch geriete. Schon 1903 sprachen alle Anzeichen dafür, dass in Battle Creek eine solche Entwicklung im Gang war. Im Dime Tabernacle, um ein Beispiel zu nennen, begannen verwirrende Auseinandersetzungen. Verschiedene Klüngelgruppen, die das Krankenhaus favorisierten, kämpften um die Vorherrschaft. Unfreundliche Gerüchte machten die Runde. Alte Freundschaften litten. In der Tat entwickelte die Tabernakelgemeinde die Anzeichen einer Gemeinde in Schwierigkeiten. Mittlerweile driftete das Krankenhaus selbst immer weiter von der Gemeinde und den adventistischen Idealen weg. Manches deutete darauf hin, dass Kellogg eine noch großartigere Idee hatte, nämlich die Leitung der Generalkonferenz aus dem Sattel zu heben. Zwischen 1901 und 1903 gab es keinen eigentlich Generalkonferenzpräsidenten. Stattdessen wirkte ein Ausschuss von 25 Mitgliedern, der einen Vorsitzenden erkor. In vieler Hinsicht war das eine ausgezeichnete Sache, doch sie barg eine Verwundbarkeit, die jedem schnell sichtbar wurde, der ein politisches Spiel treiben wollte. Der Leiter des Weltfeldes wurde nicht mehr während der formellen Tagung der Generalkonferenz gewählt, sondern von 24 Kollegen des Ausschusses. Brächte man 13 davon auf seine Seite, könnte man jeden Wunschkandidaten ins Amt hieven. Von Kellogg wusste man, dass er sich solche Gelegenheiten nicht entgehen ließ. Das Jahr 1903 war da keine Ausnahme. Er begann einen intensiven Werbefeldzug, um A.G. Daniels aus dem Amt zu drängen. Wenn auch dieser Plan letztlich scheiterte, gelang es dem Doktor doch, eine Koalition aus mächtigen und redegewandten Männern zu schmieden, die seine Theologie förderten und entschlossen waren, seine Ansichten in der Gemeinde auf möglichst breiter Grundlage zu verkünden. Es waren prominente Männer, wie sie Daniel später beschrieb, Prediger, Ärzte und Erzieher, die offen für das Buch und seine Lehren eintraten. Die Anhänger der neuen Theologie scheinen sich einer aggressiven Evangelisation verschrieben zu haben, die, wenn durchkreuzt, schnell in Kampfeslust umschlug. Bruder Daniels ging eines Abends von einer Herbstsitzung des Generalkonferenzausschusses nach Hause. Es war im Oktober 1903. Kelloggs Buch, das jetzt gegen den Rat der Gemeinschaft im Umlauf war, hatte zu starken, gefühlsgeladenen Auseinandersetzungen in der Gemeinde geführt. Im Schein einer Straßenlaterne blieb Daniel stehen, um ein paar Minuten mit einem Mitarbeiter zu sprechen, der an Kelloggs Lehren glaubte und alles in seiner Macht Stehende tat, um das Buch zu verbreiten. Die beiden Männer plauderten eine Weile, wobei ohne Zweifel jeder den anderen zu bekehren versuchte, als der Mitarbeiter plötzlich ganz ungehalten wurde. »Du begehst den Fehler deines Lebens«, fauchte er und fügte eine Drohung hinzu, die verriet, in welchem Ausmaß die politische Maschinerie bereits ablief. »Nach all diesem Heckmeck wirst du dich eines Tages in Staub gerollt wiederfinden und ein anderer wird die Scharen anführen.« »Ich glaube an deine Voraussagen nicht«, entgegnete Daniels. Dann platzte er noch in der Sprache eines Mannes, der gerade seinen Blick auf etwas Wichtigeres als seine eigene Karriere geworfen hatte, mit einer Nachbemerkung heraus. »Auf jeden Fall liege ich lieber im Staub und tue, was mein Herz für richtig hält, als mit Fürsten zu wandeln und zu tun, was mein Gewissen verurteilt.« Dann wandte er sich seiner Eingangstür zu, um den Rest dieses betrübten Abends zu retten. Ohne Zweifel machte er sich so seine Gedanken über die sonderbaren Veränderungen im Verhalten, die die Streifzüge seines Freundes in diese neue Theologie begleiteten. Adventismus, keine Religion wie alle anderen. Wenn man innehielt, um über alles nachzudenken, erkannte man darin eine der größten Gefahren für die Gemeinde. Denn letzten Endes hatte die Adventbotschaft immer etwas mit Verhalten zu tun.
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Selig sind, die seine Gebote halten. Wer überwindet,
Wer überwindet? Der Adventismus war nicht Religion im üblichen Sinn. Auch nicht im christlichen, denn das Christentum hatte erbärmlich versagt. Man denke an die Kreuzzüge, die Inquisition, die Misshandlung der Juden und die gebrochenen Verträge mit den Indianern Amerikas, die von Leuten unterzeichnet wurden, die jeden Sonntag von der Erlösung sangen. Der Adventismus musste anders sein. Er erklärte, dass eine lebende Generation recht bald das Angesicht Gottes sehen würde. Er war überzeugt davon, dass Adventisten eines Tages in nicht so ferner Zukunft und unter großem Druck einer Welt gegenüber Zeugnis ablegen müssten, einer Welt, die keinen Grund für den Sabbat erkennen konnte. Das Gericht tritt zusammen, das Volk gegen Hans X, den Adventisten. Du bist der Verletzung des Gesetzes nach Paragraph XY angeklagt, weil du am Sabbat nicht zur Arbeit erschienen bist und nach Paragraph XZ, weil du den Gottesdienst am Sonntag, am Tag des Herrn, versäumt hast. Wie verantwortest du dich? In einem solchen Augenblick gibt es nur eine einzige Grundlage, um sich für nicht schuldig zu erklären. Die innere und persönliche Überzeugung, dass man das Gesetz Gottes halten kann. Wie würde es in einem überfüllten Gerichtssaal vor zynischen Leuten klingen, wenn unser Hans X antwortete: Nicht schuldig, hohes Gericht, aufgrund des Gesetzes Gottes, das ich nicht halten kann. Wenn man den Adventismus tatsächlich neutralisieren wollte, ohne Auftrag oder Botschaft für die Endzeit, dann wäre eine der besten Methoden, die Adventisten über die Frage in Verwirrung zu stürzen, ob jene, die das Gesetz Gottes predigen, es auch halten können.
Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes.
An der Adventbotschaft gab es nichts Angenehmes für Leute, die das Christentum bloß halben Herzens annehmen wollten. Der Adventismus verstand unter Sieg mehr als jede andere christliche Glaubensgemeinschaft, und das aus gutem Grund. Die Adventisten besaßen die Heiligtumslehre mit ihrer Betonung auf die Endzeit und ihre Dringlichkeit.
Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muss sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, das heißt, seine Sünden ablegen.
Durch die Wiederentdeckung der Heiligtumswahrheit hatte der Adventismus die Gläubigen weiter als je zuvor in das eigentliche Herzstück des Himmels geführt. In einen Raum, in dem ein gleißendes Licht über einem Ort schwebte, den man Gnadenstuhl nennt, und wo man in der Bundeslade eine ewige Konstante, nämlich das Gesetz Gottes, vorfand. An diesem Ort vollzog sich nun der letzte Akt des Erlösungsplanes. Durch die ganze Geschichte hindurch hatten Menschen behauptet, erlöst zu sein. Nun enthüllten ihre Lebensberichte, ob sie es auch wirklich so gemeint hatten. Das letzte Gericht tagte. Für den, der in dieser Zeit lebte, stellte das Leben eine beispiellose Herausforderung dar. Irgendwann, in naher Zukunft, würde eine Generation das Ende des Gerichtes und der Gnadenzeit erleben. Für diese Menschen gäbe es keine Möglichkeit mehr, sich noch auf dem Sterbebett zu bekehren. Sie müssten bereit sein, Gott lebendig gegenüberzutreten. Jesus selbst hatte gesagt, dass an diesem Tag die meisten Menschen unvorbereitet sein würden. So unvorbereitet, dass sie lieber unter einer Lawine begraben würden, als sein Angesicht zu sehen. Auf diese Zeit der Herausforderung jedoch hatte der Adventismus eine Antwort in Form des letzten Dienstes Christi im Heiligtum. Dort würden die Gebete Jesu für sein Volk mit der unbändigen Kraft des Heiligen Geistes vermengt. Aus dem Heiligtum kamen nicht nur Herausforderungen für die Endzeit, sondern kam auch unvergleichliche Kraft, um das Werk Gottes voranzutreiben. Und darum war es so außerordentlich wichtig, dass Gottes Werk nach Gottes Art und Weise geschah. Das war ein einzigartiger Beitrag der Adventgemeinde zur christlichen Theologie, eine letzte Botschaft, die der Reformation die Krone aufsetzte. Jahrhundertelang hatten Christen geglaubt, dass Erlösung aus dem Glauben an Jesus komme. Indem die Adventisten das voll und ganz übernahmen, entwickelten sie aus der Schrift eine neue Dimension, die die Tiefen des Glaubens auslotete. Durch den Glauben an Christus könne das ganze Leben in Einklang mit dem göttlichen Gesetz gebracht werden.
Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben.
All das wurde mit einer gewissen Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht, so als ob die Zeit, in der man das bewerkstelligen könne, sehr kurz wäre.
Wir bereiten uns vor, ihm zu begegnen, ihm, der in Begleitung heiliger Engel in den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Treuen und Gerechten den letzten Schliff der Unsterblichkeit zu verleihen. Wenn er kommt, wird er uns nicht von unseren Sünden reinigen, nicht unsere Charaktermängel beseitigen oder uns von den Unzulänglichkeiten unseres Naturells heilen. Wenn es überhaupt geschehen ist, wird dieses Werk vor der Zeit erfolgt sein. Wenn der Herr kommt, werden die, die heilig sind, heilig sein.
An einem Sommertag im Jahr 1868 hatte Ellen White ähnliche Gedanken in einem Geburtstagsbrief an ihren Sohn niedergeschrieben. Darin verbindet sich die Liebe einer Mutter mit der unmissverständlichen Herausforderung der alten Adventbotschaft.
Täusche dich nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Nur Heiligkeit wird uns für den Himmel vorbereiten. Der himmlische Charakter muss hier auf Erden erworben werden, oder er kann überhaupt nie erworben werden.
Diesen Glauben umgab ein Idealismus, der sogar die Träume der Reformatoren übertraf, die die Welt mit der neu zum Leben erweckten Botschaft von der Gerechtigkeit aus dem Glauben erleuchtet hatten. Luther, Calvin, Knox, alle hatten am Ende der geschichtlich langen Nacht gelebt. Und jeder hatte die Schatten auf seine Weise zurückgestoßen. Doch jetzt neigte sich der Tag, der im 16. Jahrhundert so verheißungsvoll begonnen hatte. Die Geschichte der Menschheit stand vor ihrem Ende, und die Siebenten-Tags-Adventisten verkündeten eine Botschaft, die die Welt noch nie gehört hatte.
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Diese Dinge ließen sich nicht länger in eine beruhigend ferne Zukunft verweisen. Die Adventisten suchten in der Bibel nach Beispielen dafür, was Gott von Menschen erwartete, die in den Himmel aufgenommen würden, ohne je das Grab gesehen zu haben.
Durch Henochs Entrückung wollte Gott vielen eine wichtige Lehre erteilen. Henoch lehrte die Menschen, dass es wohl möglich ist, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Selbst unter Sündern und Unreinen können sie durch Gottes Gnade der Versuchung widerstehen und rein und fromm bleiben. Das gottähnliche Dasein dieses Propheten verkörpert jenen Zustand der Heiligkeit, den alle erreichen müssen, die bei Christi Wiederkunft erkauft sind von der Erde. Offenbarung 14, Vers 3.
Henoch lebte auf Erden, bevor diese durch die Flut zerstört wurde. Sein siegreiches Leben war ein Beweis dafür, dass Gerechtigkeit möglich war. Nun stand eine noch viel größere Zerstörung bevor, und die Welt verdiente einen letzten und überzeugenden Beweis, dass die Erlösung tatsächlich das Problem Sünde lösen konnte. Die letzte Generation von Menschen würde in Kürze und unter sehr schwierigen Weltbedingungen zu entscheiden haben, ob sie Gott gehorchen oder die Rebellion verewigen, ob sie leben oder sterben wollte. Und am Leben des Volkes Gottes konnte sie am besten sehen, worum es ging. Auf diese Weise war ein siegreiches christliches Leben nicht etwas, was die Gläubigen sich selbst schuldeten, sondern etwas, was sie ihren Nächsten schuldig waren.
Aber wie Henoch werden die Kinder Gottes die Welt vor der Wiederkunft des Herrn und vor dem Gericht warnen, das die Übertreter treffen wird. Durch ihr vorbildliches, geheiligtes Verhalten werden sie die Sünden der Gottlosen verurteilen.
Im Jahr 1902 hatte Ellen White die Adventisten noch einmal an Folgendes erinnert.
Nicht alle Bücher dienen dem Ziel eines heiligen Lebens. Die Menschen glauben nicht, was der Prediger sagt, sondern was die Gemeinde tut.
Die Adventisten nahmen für sich in Anspruch, einen Blick in das himmlische Endzeitgericht werfen zu können, wo man den Maßstab erkennen konnte, mit dem Jesus sogar jetzt noch die Welt richtete. Sie hatten das Gesetz wiederentdeckt. Nun mussten sie etwas damit tun. Entweder durch die Gnade Gottes danach leben oder der Welt die schönsten Ausreden zum Sündigen liefern. Der Irrtum liegt nah an der Wahrheit. Es bestand die zunehmende Gefahr, dass sie versucht sein könnten, den zweiten Weg einzuschlagen. Und je länger sie in dieser Welt verweilten, desto mehr wuchs diese Gefahr. Der Maßstab, der sich im Heiligtum enthüllte, war schließlich außerordentlich hoch. Als sich die Wiederkunft verzögerte und der Wohlstand die Leute ablenkten, waren sogar solche, denen die dritte Engelsbotschaft anvertraut war, geneigt, ihre Maßstäbe zu senken und sich von der Vernunft her einzureden, dass der endzeitliche Sieg nicht erlangt werden könne. Ellen White warnte davor mit Worten, die nicht zu missverstehen sind.
Niemand soll sagen, ich kann meine charakterlichen Mängel nicht wegbekommen. Wenn du zu diesem Schluss gelangst, wirst du sicherlich am ewigen Leben vorbeigehen.
In dem so bedeutsamen Jahr 1888 hatte sie Ähnliches niedergeschrieben.
Indem Satan den Charakter schwächt, sucht er sich des ganzen Gemütes zu bemächtigen und er weiß, dass es ihm gelingen wird, falls diese Schwächen genährt werden. Darum will er die Nachfolger Christi beständig mit seinen unheilvollen Vorspiegelungen täuschen, dass es ihnen unmöglich sei, zu überwinden.
Genau das war der Punkt. Es war möglich.
Keines Menschen Fehler sind unheilbar. Gott wird Glauben und Gnade verleihen, sie zu überwinden.
Die Adventisten hatten also einen besonderen Auftrag, nicht nur das Gesetz zu predigen, sondern es auch auszuleben. Alles, was diese Botschaft vom persönlichen Sieg in Frage stellte, war ein Angriff auf die geistige Grundlage der Gemeinde, und darin lag die Gefährlichkeit der Lehren Kelloggs. Die Gemeinde und die Welt durchschritten eine Finsternis hin auf einen Punkt, den man das Ende der Gnadenzeit nennt, wenn das Gericht zu Ende geht und das Schicksal eines jeden Menschen auf Erden für immer bestimmt ist. Während der schnell dahinfliegenden Gerichtszeit wird der Fall jedes einzelnen Menschen von Gott geprüft.
So gründlich und genau, als gäbe es keine anderen Wesen auf Erden.
Es war eine Herausforderung, die man unmöglich überbetonen konnte. Dennoch ließen sich Adventisten durch schöne Theorien über die Natur Gottes einlullen. Darin hatten die wichtigen Heiligtumswahrheiten keinen Platz mehr und die Schechina verkam zum Sommersonnenlicht. in ihrer Verzweiflung die Gemeinde zu warnen und alarmiert von der bestrickenden Macht des Irrtums, suchte Ellen White nach Bildern, um zu zeigen, wie leicht man den Irrtum für die Wahrheit halten konnte. Sie griff zum Bild von der optischen Täuschung zweier Eisenbahngeleise, die sich in der Ferne immer mehr nähen, bis sie eins zu sein scheinen.
Das Gleis der Wahrheit liegt nahe am Gleis des Irrtums. Beide Geleise scheinen für denjenigen eins zu sein, der nicht vom Heiligen Geist erleuchtet ist.
Als Ellen White einige der besten Köpfe der Gemeinde in der Falle sah, die mit großer Beredsamkeit noch andere dorthin lockten, eine Beredsamkeit, die früher einmal der Adventbotschaft gegolten hatte, rief sie in nahezu völliger Verzweiflung aus.
Meine Seele ist so sehr betrübt, wenn ich sehe, wie die Pläne des Versuchers ausgeführt werden, dass ich meinen Gemütszustand gar nicht beschreiben kann. Muss die Gemeinde Gottes immer durch die Kniffe des Anklägers so verwirrt werden, wenn Christi Warnungen so bestimmt, so klar sind?
Sogar erfahrene Mitarbeiter ließen sich zu einem Irrglauben hinreißen, den sie als solchen nicht erkannten. Kellogg-Scharen erfreuten sich eines spektakulären Erfolges. Aber noch etwas Schlimmeres war im Anzug. Vor dem Sommer 1904 erschraken Ellen White und A.G. Daniels, als sie merkten, dass das Problem eine neue Dimension annahm. Der Abfall hatte sich über die älteren Arbeiter hinaus, unter denen eine reiche Ernte eingefahren worden war, neue Ziele gesucht. Das nächste Ziel war die adventistische Jugend.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.